That's pretty good. You're really on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Ja, ich meine, ich bin ja auch desillusioniert, aber Gott sei Dank habe ich das in der NFL nicht mehr so und im College habe ich mich damit jetzt schon mehrere Wochen abfinden können. Von daher habe ich mich aufs Sofa gequält und hoffe, zumindest ein wenig was beitragen zu können. Und du hast vollkommen recht, als Chargers-Fan, gerade wo man jetzt auch so viel Hoffnung hatte mit einem aufregenden neuen jungen Coach, ist es nicht leicht. Vielleicht muss man die ganzen Optimismus noch ein Jahr verschieben. Wer weiß.
Gut, ich habe schon angesprochen, die Schlagzeilen sind eher trauriger Natur und das hat weniger mit dem, was auf dem Spielfeld passiert ist, zu tun, als das, was neben dem Spielfeld geschehen ist. Letzte Nacht, 1.07 Uhr, kam eine Mail, die NFL announces the passing of John Madden. John Madden, Head Coach der Oakland Raiders von 69 bis 78 hat mit ihnen einen Super Bowl gewonnen und dann natürlich legendärer Kommentator in den USA, sowohl bei CBS als bei Fox, als bei ABC Monday Night und dann, als er rübergegangen ist zu NBC, wurde dann auch Sunday Night groß und für die, die ihn nicht als Kommentator erlebt haben, weil er ist ja 2008 oder 2009 in Rente gegangen, die kennen bestimmt die Spieleserie NFL, Madden NFL seit den 90ern, eigentlich das Referenzspiel für Football. Und die Liste der Awards ist riesig, Super Bowl gewonnen, selbst im Broadcasting 12-mal den Emmy Award gewonnen, ist natürlich in der Hall of Fame der NFL. Und Jan, man kann sich den Namen... Man kann die NFL eigentlich nicht verfolgen oder ohne über kurz oder lang, aber eigentlich eher kurz, über den Namen John Madden zu stolpern.
Ja, und das selbst jetzt, wo er ja schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr als Coach tätig war und jetzt auch schon über ein Jahrzehnt nicht mehr als Kommentator. Aber das Videospiel ist natürlich etwas, was immer noch sehr viele Menschen mit diesem Namen verbindet. Selbst Menschen, die jetzt erst ganz kurz dabei sind und vielleicht auch gar nicht so sehr über die Historie der NFL Bescheid wissen. Ja, eine traurige Nachricht. Definitiv, John Madden ist nicht mehr unter uns. Einer, der damals ja jüngsten oder jüngeren Coaches in einer Zeit, wo es so viele jüngere Coaches auch noch nicht gab. Er hat ja sehr, sehr früh aufgehört. Anfang der 40er hat er aufgehört mit dem Coach, nachdem er eben nur bei den Oakland Raiders war, dort viele, viele Erfolge feiern konnte. Ein Super Bowl nur, muss man sagen. Das klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber John Madden mit den Raiders war halt jedes Jahr im Geschäft um den Super Bowl, hat halt das Problem gehabt, dass mit den Miami Dolphins und dann später mit den Pittsburgh Steelers zwei große Dynastien in den 70er Jahren davor waren, die eben ihn in den Playoffs des Öfteren bezwungen haben. Viele kennen natürlich die Immaculate Reception von Franco Harris, mit dem die Steelers dann eben kurz vor Schluss ein Playoff-Spiel gewonnen haben.
Das waren übrigens fast alles AFC Championship Games, ne? Also das ist.
Ich glaube, das Immaculate Reception Spiel in der Tat nicht.
Nee, das war das Divisional, aber das, also die meisten, also er ist 7-mal in 10 Jahren als Head Coach der Raiders mindestens ins Championship Game gekommen und halt einmal in Super Bowl.
Genau. Das ist natürlich aller Ehren wert. Wie gesagt, man kann in heutiger Sicht, man kann sich gar nicht vorstellen, also bei all den Erfolgen, die John Madden gefeiert hat als Coach, er ist immer noch der Coach mit der höchsten Winning Percentage in der NFL-Geschichte, muss man sich mal vorstellen. Man mag sich nicht vorstellen in heutiger Zeit, wie seine dauernden Niederlagen in Championship Games heute verarbeitet worden wären. Er kann das große Spiel nicht gewinnen oder ähnliches, ähnlicher Schmu, den man heute ja auch von dem einen oder anderen oder für den einen oder anderen Coach lange gehört hat. Hashtag Andy Reid. Siehst du, Nicola, wir sind schon mittlerweile vollkommen aufeinander geeicht. Ist das nicht schön? Ja, ich halte so etwas ja für grotesken Schwachsinn, weil einfach ein Spiel kann verschieden laufen. Und wenn man sich eben sowas anguckt wie die Immaculate Reception, dann sind einfach eine ganze Menge Unwägbarkeiten dabei, eine ganze Menge Kontingenz dabei, eine ganze Menge Zufälle und Glück dabei. Und dann kann es halt immer mal sein, dass vielleicht eben auch einmal eine Entscheidung, die nicht aufgeht. Das ist natürlich immer auch möglich. Man muss nicht alles auf den Zufall und was weiß ich, die Windstärke schieben. Aber es ist eben so. Es ist ein Spiel, was sehr, sehr viel Unwägbarkeiten hat. Das macht Football so spannend. Es ist so wenig planbar, egal was man versucht. Und John Madden ist halt lange eben an anderen Teams gescheitert, die in den entscheidenden Spielen ein bisschen glücklicher oder ein bisschen besser waren. Irgendwann hat es dann geklappt. Und er hat ja auch ein Raiders-Team dann übergeben an Tom Flores, der dann ja auch noch zwei weitere Championships, also zwei weitere Super Bowls gewonnen hat, was einfach ein Top-Schuss war. Das muss man ja auch sagen. Ich weiß gar nicht, wo das war heute. Ich glaube, es war beim werten Sideline-Reporter Thomas Pseyer, habe ich noch schön gelesen. Der hat auch eine sehr schöne, einen Nachruf geschrieben auf seinem Blog, dass ja auch erstaunlich ist oder bemerkenswert ist, dass Madden einer der wenigen Coaches war, die es geschafft haben, über so viele Jahre sich nicht mit Al Davis anzulegen und sich nicht mit ihm grotesk zu verkrachen. Von daher, das ist ja bei Al Davis, der hat ja nun einige Fäden geführt in seinem Leben, der Owner der Raiders. John Madden, über den hat er auch später immer noch mit allergrößter Hochachtung gesprochen. Da fallen mir gerade auch wieder, wo ich drüber rede, ein paar Interviews ein von Al Davis. Von daher, ja, ein extrem erfolgreicher Coach, der früh aufgehört hat, der sich früh diesen Stress nicht mehr geben wollte, der auch gesagt hat, er möchte nur bei den Raiders coachen, er möchte jetzt nicht einfach so ein Journeyman-Coach werden, der jetzt mal hier und mal da einspringt. Und der dann eben ins Kommentatoren-Business gekommen ist und da natürlich auch absolut wegweisend war. Das muss man so deutlich sagen. Also ich habe den dann ab Anfang Mitte der 90er selbst kennengelernt, kenne aber auch einige Super Bowls von davor, also die er dann meistens mit Pat Summerall eben kommentiert hat. Pat Summerall ja ein sehr, sehr korrekter, seriöser, auch langsamer Play-by-Play-Announcer, der jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, er ist kein Gus Johnson. Das kann man so oder so finden. Nein, und Madden hat dann.
Das andere Extrem wäre dann Pat Summerall, wenn man ganz ehrlich ist.
So kann man es sagen. Also ich erinnere mich an den Super Bowl.
Von Brady, den ersten Super Bowl, den Brady gewinnt. Einfach davon gibt es einen Clip, die letzte Minute mal anschauen, wie er das callt, ja? Und dann mal vergleichen mit dem, was wir heute so hören, egal welche Sportart und egal welcher Kommentator. Das muss nicht mal Gus Johnson sein im Vergleich, ja? Das ist, ja, die Patriots haben den Super Bowl gewonnen. John, so quasi, ja?
Ja, ich erinnere mich an den Buffalo Bills, also Super Bowl 26 muss das gewesen sein, gegen Washington. Auch da gab es ein paar wirklich spektakuläre Plays, fast alle zugunsten von Washington, und er kommentiert das mit einer Monotonie und Seelenruhe. Wie gesagt, es ist halt Geschmackssache, es gibt ja nicht richtig oder falsch, aber es war halt ein sehr spezieller, sehr langsamer, monotoner, seriöser Play-by-Play-Announcer, und Madden hat dann so ein bisschen die Farbe reingebracht durch seine Sprache, durch seine Ausdrücke, sein Boom right here oder Boom right there. Dann hat er auf dem Teleprompter irgendwas gemalt oder so. Und einfach ein bisschen was auch drumherum erzählt, hat den Sport einfach sehr lebendig gemacht. Und dann später natürlich dasselbe mit Al Michaels, der sicherlich ein etwas anderer Kommentatorentyp als Pat Summerall ist. Das sind einfach prägende Duos gewesen, prägende Kommentatoren.
Alles Kommentatorenlegenden in den USA, die teilweise schon vor John Madden oder vor ihrer Zusammenarbeit mit John Madden einfach bekannt waren. Also der hat ja mit Vince Scully, mit Vern Lundquist, mit Pat Summerall, mit Al Michaels. Al Michaels natürlich bekannt für Do You Believe in Miracles und dann diese Geschichte, als er da beim Erdbeben in San Francisco da gerade on air war. Aber ja, natürlich, diese Kombos immer, das hat immer funktioniert.
Absolut richtig.
Genau, und dann rüber zu NBC. Und wir müssen ja an die Zeit erinnern, die viele vielleicht nicht mehr kennen. Vor 15 Jahren war Monday Night Football viel größer als Sunday Night Football. Sunday Night Football war eine kleine Veranstaltung bei ESPN und Monday Night Football die ganz große Veranstaltung bei ABC.
Und dazu muss man sagen, Sunday Night Football war auch quasi ein Proporz-Ding. Da sollte jedes Team mindestens einmal auftreten, was natürlich bedeutete, da hat es auch eine ganze Menge Graupenspiele. Monday Night war halt meistens das Spitzenspiel.
Genau, Super Bowl-Sieger hatten 3 garantierte Monday Night-Spiele im folgenden Jahr. Von daher, ja, das war dann die ganz große Nummer und dann hat sich NBC die Rechte gesichert und seitdem ist NBC Sunday Night Football ja die viel größere Nummer als das Monday Night Football jetzt ist.
Ja, das ist auch etwas, was quasi mit ihm mit angestoßen wurde, wenn man so will.
Genau. Und 476 Wochen am Stück, also Spielwochen in der NFL kommentiert.
Ich hatte es heute geschrieben bei Twitter. Es ist einfach so, er hat auf so verschiedene Weisen in so unterschiedlichen Teilbereichen in diesem großen Feld NFL-Football Spuren hinterlassen, wie wahrscheinlich kaum jemand anders.
Und wie kaum jemand anders in einer anderen Sportart.
Das kann ich weniger beurteilen. Von daher.
Weil du hattest Superstars, die für ihre Sportart stehen. Michael Jordan beim Basketball, Wayne Gretzky beim Eishockey und so weiter. Ja, selbst beim Fußball, was weiß ich, Pelé oder so. Aber die stehen alle nicht für, also wirklich, das ist ja 60 Jahre Dauerpräsenz am Football, ne?
Ja, bei ihm fehlt halt quasi, fehlt natürlich der Moment als großer Spieler, aber eben alles drumherum, wenn man so will. Ein großer, sehr erfolgreicher, legendärer Coach, eben auch mit einer ganzen Menge Charisma, das muss man auch dazu sagen. John Madden ist ein ganz anderer Typ als, sagen wir mal, Bill Belichick, der vielleicht etwas spröde rüberkommt, das ist John Madden nie gewesen. Und dann eben diese weiteren Karrieren, das ist schon sehr bemerkenswert.
Legendär auch seine Flugangst und sein Bus, mit dem er quer durch die USA gereist ist, von Spiel zu Spiel. Und wenn das eine Spiel halt in L.A. war und die Woche drauf in Detroit, dann halt von L.A. nach Detroit mit dem Bus.
Hat man viel Zeit, sich vorzubereiten.
Und man sieht viel von der Landschaft in den USA. Also nicht nur, also hier das Flyover Country und so, hat er, für ihn war das das Bus Country. Aber ja, John Madden, also ja, die prägende Figur und sie können sich sicher sein, liebe Hörer, dieses Wochenende jegliche Football-Übertragung und unter Umständen College und NFL wird voll sein mit Referenzen zu John Madden. Ich erwarte auch irgendwas beim Super Bowl zu John Madden. Also das wird uns jetzt noch die ganzen Wochen begleiten. Und ich bin natürlich bei der Hall of Fame-Zeremonie im Juli, kommt bestimmt auch noch was.
Ist von auszugehen.
Da ist wirklich von auszugehen. Also John Madden, gestern verstorben im Alter von 85 Jahren. Ja, der legendäre Coach, Reporter bzw. Kommentator und natürlich, wie gesagt, der Namensgeber für das legendäre Computerspiel. Gut, wir schaffen die Kurve zurück zu dem, was John Madden hätte kommentieren können und ja, ich meine, der hat ja manchmal auch nicht zurückgehalten. Ich weiß nicht, wie er kommentiert hätte, Jan, dieses Spiel Tennessee gegen San Francisco, das Tennessee gewinnt, wo sie aber eigentlich Mitte drittes 0-24 hinten liegen müssten, aber dann doch nicht tun.
Aber dann doch nicht tun, weil ein gewisser Quarterback von San Francisco die eine oder andere, sagen wir mal, etwas fragwürdige Entscheidung trifft und mit dem Ball ein wenig careless umgeht. Und so den Titans halt den Weg zurück ins Spiel ermöglicht. Kann man nicht anders sagen. Das ist ein Spiel, was die 49ers eigentlich ja gewinnen müssen, ist immer schwierig, wenn man dann eben doch am Ende verliert und jetzt auch keinen Riesenvorsprung hatte. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man die erste Halbzeit so dominiert und da mit 10-0 rausgeht. Das darf eigentlich nicht passieren. Ja, und dann haben die Titans, bei denen AJ Brown zurückkam, das ist natürlich extrem wichtig gewesen, hat man auch sofort gemerkt. Das war ein wirklich großer Gewinn, denn das Laufspiel hat mal wieder nicht so richtig dolle funktioniert ohne Henry. Nur Tannehill hat natürlich extrem davon profitiert, dass er wieder einen wirklich guten Receiver und nicht die ganzen Backups da am Start hatte. Und das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben.
Ja, und ich weiß nicht, das war ja relativ ruhig, weil dazwischen war dann Weihnachten und es gibt dann noch andere Spiele. Es war halt ein Thursday-Night-Game. Ich weiß nicht, das ist ich habe dann gelesen, inzwischen ist Garoppolo wieder verletzt, hat wohl was am Daumen. Aber die großen, ganz großen Quarterback-Diskussionen scheint es noch nicht zu geben,
oder? Bei Shanahan nicht, glaube ich, aber ich glaube sonst drumherum, was ich so gelesen hatte. Also
John Lynch hat aus Versehen einen Tweet geliked, er hat aus Versehen einen Tweet geliked, der.
Während er in einer Christmas-Messe war. Das ist eigentlich das Witzigste daran. Da hat er offensichtlich, war die Predigt ein bisschen langweilig und hat dann offensichtlich einen Tweet geliked, der, sagen wir mal, jetzt nicht so wahnsinnig vorteilhaft gegenüber Jimmy G ausfiel. Worauf er sich genötigt sah danach zu sagen, nein, ich war eben bei einer Christmas, also Weihnachtsandacht, Christvesper würde man hierzulande wohl sagen, und hat offensichtlich nur auf seinem Handy rumgedrückt, weil ihm langweilig war oder so. Und er glaubt natürlich sehr stark an Jimmy G und ist ein großer Fan von Jimmy G.
I accidentally and unknowingly liked the tweet.
Ja, ja, das passiert natürlich öfter. Ich meine, es passiert ja wirklich ab und an, wenn man runterscrollt auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal so gegangen ist, dass man, wenn man dann auf dem Daumen genau falsch startet, dass man dann vielleicht ein Herz drückt, was man in der Regel sofort merkt und wieder löscht. Ist auf jeden Fall, wie auch immer, es ist etwas unglücklich und passt ein bisschen zu einer Kommunikation, die zwar einerseits klar ist, denn Shanahan hat ja seit einiger Zeit gesagt, dass er eben Jimmy G hier vertraut und die Saison auch durchspielen lassen will und ja auch aufgehört hat, Trey Lance überhaupt irgendwelche Snaps zu geben, weil das ja Jimmy G aus dem Rhythmus bringen könnte, warum auch immer. Selbst irgendwelche eindeutigen, sagen wir mal, Short-Yardage-Run-Snaps, die man sicherlich mit und Lance vielleicht ein paar mehr Optionen hätte und vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher wäre. Aber alles spielt jetzt Jimmy G eigentlich und jetzt hat er sich, naja, ob Zufall oder nicht, hat sich jetzt halt wieder verletzt am Daumen. Und ich hatte in den sozialen Medien zumindest von Fanseite mitbekommen, aber da kriegt man immer nur einen kleinen Ausschnitt mit, dass doch viele ziemlich abgegessen sind davon, dass Garoppolo, er hat ja die letzten Spiele durchaus sehr gut gespielt oder relativ gut gespielt, dass er dann eben immer wieder solche Spiele drin hat, wo er das Spiel relativ unnötig wegwirft. Oder zumindest daran beteiligt ist, dass das, also federführend oder primär daran beteiligt ist, dass das Spiel verloren geht. Denn das kann man in diesem Fall, denke ich, schon sagen. Die Defense hat es eigentlich nicht schlecht gemacht. Gut, man hat am Ende eben noch den Ausgleichstouchdown gemacht und dann hätte man sagen können, ja gut, dann muss die Defense halt am Ende dann halten und die Overtime erzwingen. Das hat sie nicht getan. Aber das war natürlich schon sehr unglücklich, weil gerade im, wie du schon sagst, in der ersten Halbzeit hätte man vielleicht noch nicht den Deckel drauf machen können, aber doch für relativ klare Verhältnisse sorgen können.
Und einfach mal für eine klare Ansage gegen ein Titans-Team, das sie jetzt auch nicht gerade in Selbstvertrauen badet im Augenblick, von daher.
Absolut. Ja. Absolut.
Die San Francisco 49ers sind 8-7, sind Sechster in der NFC im Augenblick. Die Tennessee Titans sind 10-5 und damit immer noch Tabellenführer in der AFC South. Also für die Titans läuft's nach Plan. Die Titans, die im Restprogramm noch die unschlagbaren Dolphins und die Houston Texans haben. Während die San Francisco 49ers auch gegen Houston spielen und dann gegen die LA Rams. So, dann kommen wir zu einer weiteren Fanbase, die sich über ihren Quarterback freut. Und wir meinen damit nicht die Fanbase der Green Bay Packers, sondern auf der anderen Seite die Fanbase der Cleveland Browns. Die waren zu Gast in Green Bay, zuletzt ja leicht Corona gerupft, etwa 280.000 Fälle nur bei den Cleveland Browns, so gefühlt. Aber ja, jetzt waren einige wieder am Start gegen die Packers. Nick Chubb hat das getan, was Nick Chubb tut und böse Zungen würden jetzt sagen, Baker Mayfield hat das getan, was Baker Mayfield tut.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber denke, selbst Baker Mayfield würde sagen, dass er keine gute Saison spielt und hier waren ja wirklich auch einfach absolut groteske Interceptions bei. Da müssen wir auch gar nicht drum herum reden. Da verstehe ich auch nicht Teile der Cleveland Browns Fanbasis oder der Fans, die dann da irgendwie Entschuldigungen für rausbringen. Und vielleicht ist Baker Mayfield ja immer noch angeschlagen. Das mag sein, aber dann müssen sie ihn halt irgendwann nicht spielen lassen. Also das.
Also für die vierte Interception möchte ich trotzdem dem Schiedsrichter, dem Flügelschiedsrichter, der da stand, eine Brille schenken, weil das Holding darf es nicht übersehen.
Das darf man nicht übersehen. Ist absolut richtig. Trotz allem kann man da, es ist im Nachhinein immer einfach, aber kann man da sicherlich auch das Playcalling ein wenig kritisieren, denn eigentlich, wir hatten ja gerade vorletzte Woche die Diskussion darüber, wie man das vielleicht richtig macht, dass man eben die Uhr auch runterspielen lässt, wenn man eben die Chance auf einen Game-Winning-Field-Goal hat, und ich finde, das haben die Browns am Anfang gut gemacht. Sie sind halt mit Chubb gelaufen, sie haben mit Chubb gepasst, also ihn als Receiver eingesetzt. Chubb war für die ersten Plays ja fast allein verantwortlich. Ich glaube, selbst bei dem Incomplete-Pass hat er einen super Blitz-Pickup gehabt. Also Nick Chubb hat insgesamt ein sensationelles Spiel gemacht. Und dann gehen sie da von ihm weg. Dann wechseln sie ihn aus, bringen die Ernest Johnson. Ja, der hat auch ein paar gute Plays gehabt, aber trotz allem ist das eben nicht dasselbe. Vor allem auch in den anderen Phasen des Spiels. Und werfen halt dreimal von der Mittellinie. Und da, klar, natürlich kann man oder sollte man hier ein Holding geben gegen Douglas, der den Ball dann interceptet und erneut zum Held wird. Ist ja nicht das erste Mal. Aber so richtig einverstanden war ich mit der Herangehensweise der Browns da nicht. Ich glaube, das hätte man einfach genauso weiterspielen können, weil letztlich war auch noch genug Zeit da. Also das ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie mit 20 Sekunden auf der Uhr saßen. Und im Notfall kann man immer noch ein bisschen Speed-Up machen.
Ich frage mich sowieso, was das aussagt über dieses Spiel, dass die Browns 4 Interceptions werfen und mit 2 verlieren.
Ja, und ja immer noch, trotz allem ja auch immer noch wirklich ein paar,
und die Chance hatten mit dem letzten Drive das Spiel zu gewinnen. Ne? Also
gut, aber das ist jetzt, das haben wir jetzt, also die Packers sind nicht ohne Fragezeichen. Das haben wir die letzten Wochen gesehen. Das war ja in der Woche davor genauso gegen die Tyler Huntley Ravens, dass sie da eben die vergebene Two-Point brauchen, in Anführungsstrichen brauchen, oder eben die Two-Point gut verteidigen, wie man auch immer das drehen und wenden will, damit sie das gewinnen. Da gab es das späte Comeback nach 14-Punkte-Führung. Hier hat man den Eindruck gehabt, dass die Packers die Browns viel zu lange am Leben ließen. Also ich hatte über weite Strecken den Eindruck, dass die Packers eigentlich das Spiel im Griff hatten, aber trotzdem haben sie irgendwie den Deckel nicht drauf machen wollen oder können. Natürlich haben sie es gewollt, aber nicht gekonnt. Und dann kommen die Browns trotz einer ja jetzt nicht überragenden Leistung zurück und haben am Ende die Chance, und da hätte ja gar nicht so viel passieren müssen. Die hätten halt noch 20 Yards gebraucht, vielleicht sogar nur 15. Und dann wäre das, muss man natürlich gucken, die hatten einen Kicker in seinem ersten NFL-Spiel, aber zumindest die Chance darauf hätten sie nach ungefähr 15 Yards gehabt noch, die sie brauchten, wenn dann eben nicht diese vierte Interception / das Holding gewesen wäre. Aber trotz allem ist das natürlich eine fürchterlich enttäuschende Saison für die Browns. Da hatten wir alle große Erwartungen, was die Defense angeht, was diese ja doch sehr schematisch sehr gut ausgefeilte Offense angeht, in der eigentlich die Quarterbacks glänzen können. Nur tut das Baker Mayfield gerade nicht so wirklich.
Die Browns letzter in der AFC North mit 7-8.
Können aber mal noch die Division gewinnen.
Wie alle anderen auch, genau.
Wie alle anderen auch.
Es ist fantastisch, diese Division.
Definitiv.
Vor allem dieser qualitativ gute Football, der uns da von mindestens 3 der 4 Teams jede Woche für Woche geboten wird, ist absolut fantastisch.
Die Ravens würde ich gerade ein bisschen rausnehmen, weil die haben ja wirklich einfach, das ist ja...
Natürlich haben die eine Verletzungsseuche, aber das kannst du ja trotzdem nicht angucken.
Nee, ist richtig, aber ab irgendeinem Moment sind es ja dann eben nicht mehr die Ravens im eigentlichen Sinne, sondern das, was die Ravens dann eben aufbieten müssen, weil alles andere wegfällt.
Klar, aber ja, also
da habe ich mit den Steelers und den Browns doch ein paar mehr Probleme, was die Optik angeht, aber sei es drum.
So, hätte mir jemand gesagt, dass das Steelers-Spiel, das ich Sonntagabend kommentiert habe, das Spannendere von den beiden wird, naja, vielleicht hätte ich mich dann zur Halbzeit krank gemeldet, keine Ahnung. Aber ja, nun, wir schauen erstmal auf das zweite Spiel, das zweite Weihnachtsspiel, die Arizona Cardinals gegen die Indianapolis Colts, und Indy setzt sich 22-16 durch. Übrigens, ich habe mal auf die Quoten geschaut. Es gibt ja am Weihnachtstag auch die NBA Christmas Games. Die Quoten, Also, Bucks Celtics 4,9 Millionen Zuschauer, Warriors Suns 5,2, Lakers Nets 4,8. Und dann kommen wir zu Cardinals gegen Colts, das nur auf dem NFL Network lief, 12,6 Millionen Zuschauer und Brown Packers auf Fox übrigens 28,6. Also, das ist wie Football im Augenblick Basketball stehen lässt, ist nicht mehr feierlich. Aber gut.
Ja, selbst irgendwelche völlig unwichtigen Bowl-Games hatten bessere Rating als Basketball. Von daher, es ist einfach so, Football hat Basketball meilenweit überholt.
Ja, yeah, aber das sind wirklich so, selbst die Christmas-Games nicht mal mehr, also das sind nicht immer mehr die gleiche Liga, ja. Das ist schon traurig. Aber dann kommen wir zurück zu diesem weiteren Christmas-Game in der NFL und Arizona, Indianapolis. Und also bei Arizona werden die Sorgenfalten wirklich von Woche zu Woche größer. Gegen die Rams, das waren zwei dumme Picks von Murray. Gegen die Lions zu verlieren und dann zu sagen, die wollten es mehr als wir, ist sowieso was bei mir Alarmglocken schrillen lässt. Und jetzt halt Cardinals gegen Colts 16-22 und die Cardinals haben die Kontrolle über die NFC West verloren zu Ungunsten der LA Rams. Ja, und die Colts marschieren weiter.
Ja, die marschieren weiter und das Spiel ist zumindest ein bisschen anders gelaufen, als ich das erwartet habe, denn von dem ersten langen Lauf von Taylor abgesehen, das war, glaube ich, gleich im ersten Drive, einer der ersten Spielzüge, wenn nicht sogar der erste, von dem abgesehen haben die den eigentlich relativ gut verteidigt. Und die Arizona Cardinals, wir hatten das ja letzte Woche schon besprochen, haben eigentlich eine wirklich, wirklich schlechte Run-Defense. Und das hat erstaunlicherweise passabel geklappt. Sie haben gegen Carson Wentz schlecht ausgesehen, in der Defense, so schlecht wie lange kein Team mehr, wenn man böse wäre. Vielleicht hat Carson Wentz auch einen sehr guten Tag gehabt. Das kann ja immer an beiden liegen. Aber was mir nochmal mehr Sorgen macht, sieht man ja auch, wenn man auf die Punkte schaut, ist in der Tat die Offense, die ist irgendwie aus dem Rhythmus gekommen. Die ist jetzt gefühlt mehr aus dem Rhythmus, als Colt McCoy gespielt hat. Und so ganz weiß ich nicht, woran es liegt. Kann natürlich einfach an Hopkins liegen, dass er so ein wichtiger Part davon ist.
Ja, aber den hat Colt McCoy da auch nicht.
Nee, richtig, aber hat er nicht die ersten Spiele noch gehabt? Ich glaube ja.
Die sind doch beide aus dem Packerspiel raus.
Okay, whatever. Es wirkt einfach unrund, alles daran und im Grunde genommen, und es kann ja auch nicht an einem Top-Receiver liegen, wenn man eine solche Auswahl hat. Ich meine, sie haben sich ja noch Zach Ertz geholt. Sie haben Christian Kirk immer noch einen super Slot oder kann auch außen spielen. AJ Green hat ja die ganze Zeit eher so eine Komplementärrolle, sag ich mal. Irgendwie passt das bei Murray auch nicht. Also das, was am Anfang der Saison noch super geklappt hat, dass er auch hat immer mal mehr Druck bekommen, dass er sich da eben mit seinem Roadrunner-Style Meep irgendwie rausbewegen konnte und dann vielleicht noch einen geilen Pass gefeuert hat oder eben einfach auch viel selbst gelaufen ist. Das hat er dieses Mal erneut gemacht. Gleich am Anfang hat er ja diesen spektakulären Lauf gehabt, der zum ersten Platzstand führte. Aber insgesamt ist das unrund. Das ist auf wenige Big Plays ausgerichtet, aber die können den Ball nicht konstant bewegen. Und das ist ja eigentlich was gewesen, wo man gedacht hat, dass Kingsbury mit seiner ganzen, aus dieser Air Raid Schule, wo man ja eben auch viel dieses schnelle, rhythmische Kurzpassspiel hat, eben auch diese ganzen Plays mit Mashes und Crossern und so, dass das, und das hat ja auch am Anfang geklappt, dass das eben einfach so ein bisschen die Basis ist. Nur die, insgesamt scheint es bei den Cardinals gerade ein bisschen der Wurm drin zu sein. Wie gesagt, so ganz kann ich es mir nicht erklären, woran es liegt. Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Und denen geht so ein bisschen die Saison in die Binsen, bei der man ja lange das Gefühl hatte, dass die Cardinals vielleicht das beste Team in der NFC oder eines der komplettesten Teams überhaupt sind. Das sind sie definitiv gerade nicht mehr.
Ja, die Räder kommen gerade ab und ja, jetzt könnte es hinauflaufen auf ein Duell mit, ja, ein Auswärtsduell gegen einen der NFC-Meister, Tampa, Green Bay und Dallas stehen ja fest. Und wenn sie auswärts spielen, dann würde es heißen, dass die Rams ja Meister sind. Das wird schwierig. Die Cardinals, die jetzt am Wochenende...
Die Rams, die sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckern, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also das ist, insgesamt scheinen einige Top-Teams gerade so ein bisschen an Formschwäche zu leiden. Die Packers könnten man da fast noch mit zunehmen, obwohl die immer noch den stabilsten Eindruck machen, meiner Meinung nach, von diesen Teams,
die wir gerade hatten. Die Rams müssen sich ein bisschen sammeln, weil ich weiß nicht, wann die das letzte Mal alle zusammen trainieren konnten, wegen dieser Corona-Geschichten. Aber ja, das, aber immerhin die Vikings, also das, der Unterschied ist vielleicht, die Rams gewinnen ihre Spiele.
Ja, gut, aber da guckst du jetzt nur aufs Ergebnis. Also,
ja, aber wenn wenn du so eine Schwächephase hast.
Ist ja richtig, ne? Ist ja richtig, Nicola. Aber das, was Matt Stafford da an Picks geworfen hat, vor allem, ich glaube, es war der erste, das war schon auch äußerst bedenklich. Und ich meine, die haben gerade Glück, dass Sony Michel, der ja so ein bisschen auch als ja, überflüssiger Trade galt und ja auch meiner Meinung nach viel zu teuer war, dass der gerade ein bisschen ins Rollen kommt.
Der Stafford-Pick gegen Seattle war auch Kategorie.
Ja, ja, gut, müssen wir nicht drüber reden. Den hatten wir ja letztes Mal schon seziert, relativ genau. Aber das, also, Matt Stafford ist gerade nicht gut in Form. Da müssen wir nicht drum herum reden. Auch da frage ich mich so ein bisschen, warum das liegt, weil eigentlich müsste sie eingespielt hat mit dem McVay-System ja zunehmen, aber offensichtlich tut sie das nicht. Und es kann ja auch nicht daran liegen, dass jetzt Odell Beckham dabei ist. Also sollte ja eigentlich mehr Möglichkeiten. Übrigens, das ist ja jetzt auch eine neuere Entwicklung als seit der Verletzung von Woods. Von daher möchte ich auch da jetzt irgendwie, glaube ich, es verfehlt da irgendwie so an irgendwie Addition und Subtraktion anhand von einzelnen Skillplayern vorzunehmen. Da ist ein bisschen der Wurm drin. Die haben natürlich immer noch.
Ja, dafür, dass das Cardinals-Spiel ein ziemliches Wow-Spiel war angesichts der Personallage, aber ja.
Ja. Der Vorteil im Ganzen ist, Nicola, reden wir vielleicht mal mit dem halbvollen Glas. Wir haben auch wir wussten, dass das in der AFC so ist. Da haben wir jetzt ein etwas klareres Bild als vor einigen Wochen, als in der NFC. In der NFC werden es auf jeden Fall auch sehr, sehr wilde und unwegbare Playoffs. Das ist halt sehr, sehr viel Tagesform abhängig, vielleicht auch abhängig von dem einen oder anderen miesen Wurf des jeweiligen Quarterbacks. Da kann vielleicht wirklich jeder jeden schlagen.
Ja, aber ganz ehrlich, also in der AFC.
In der AFC sehe ich mittlerweile einen deutlichen Favoriten und vielleicht tust du das auch.
Weiß nicht, ich traue dem Braten immer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich weiß, aber ich traue ihm mittlerweile. Ich muss in dem Fall sagen, leider, nicht weil ich irgendwas gegen Patrick Mahomes oder die Chiefs oder Andy Reid hätte, aber ein bisschen Abwechslung finde ich dann doch ganz nett. Und ich meine, jetzt ein dritter Super Bowl in Folge und ein viertes AFC Championship Game in Folge wäre jetzt mir einfach ein bisschen zu mau. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche Ansicht. Das werden insbesondere Chiefs-Fans ganz, ganz anders bewerten.
Ja, das sind ja auch die Spätspiele. Lass uns mal kurz bei den frühen Spielen bleiben vom Sonntag, weil da sind ja auch interessante Geschichten passiert. Also Cincinnati verprügelt Baltimore zum zweiten Mal. Wie gesagt, Baltimore zwischen Corona und den Verletzungen, irgendwann ist dann doch zu viel und jetzt muss man einfach loslassen. Jetzt geht's einfach nicht mehr, haben wir das Gefühl.
Ja, jetzt geht's nicht mehr und jetzt geht's vor allem, ich meine, was haben da für Defensive Backs gespielt, ne? Das muss man sich ja mal vielleicht dann doch vergegenwärtigen. Wer hat Quarterback gespielt? Aber Josh Johnson hat noch einen relativ guten Job gemacht. Nur wenn man sich, viele sind ja vollkommen ausgerastet aufgrund der unglaublichen Zahlen von Joe Burrow. Ich mag Joe Burrow auch, so ist es nicht. Aber dieses Spiel würde ich jetzt nicht als Maßstab dafür nehmen, wie gut Joe Burrow ist. Denn ich glaube, gegen dieses Defensive Backfield, was vor kurzem noch auf der Straße oder in diversen Practice Squads unterwegs war, hätten viele Quarterbacks relativ gut ausgesehen. Von daher, das Spiel ist kein Maßstab für die Klasse von Joe Burrow, die er zweifelsohne hat. Ich trotz allem finde ich das doch bemerkenswert, wie sehr die Ravens den Fight annehmen, auch wenn sie hier hoffnungslos outmatched waren. Dass Josh Johnson, der ja, wir hatten das ja neulich schon, als ich dir sagte, guck mal seine Teams an, die der schon durch hat, der ist ja doch durchaus sehr, sehr weit gereist, dass der einfach reinkommt.
Sie in der richtigen Reihenfolge die 21 Teams, bei denen Josh Johnson seit 2008 war.
Ja, das wäre dann irgendwas für, was weiß ich, irgendeine Quizshow, eine sehr abstruse Quizshow und abseitige Quizshow wohlgemerkt. Ja, wie auch immer, ich finde es dennoch, also ich habe Respekt vor John Harbaugh, wie er diese Truppe weiterhin im Griff hat und wie hart die spielen. Die sind einfach, nur vom Talent her ist das jetzt gerade einfach am Ende. Und ich bezweifle, dass das in der Saison nochmal in Ordnung kommt. Ja, wie gesagt, für die Bengals der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Da konnten sie sich mal auch die ein oder andere Inkonstanz, die sie hatten, vom Leib oder von der Seele spielen. Und naja, ein Field Day für Burrow, für T. Higgins, für Jamar Chase. Klar, wenn du halt da eben, wie gesagt, irgendwelche Practice Squad Receiver sitzen hast, dann Defensive Back sitzen hast, dann ist das womöglich etwas einfacher.
Aber damit Cincinnati die Ravens gesweept. Cincinnati sitzt an der Tabellenspitze der AFC North, hat jetzt allerdings ein schweres Spiel gegen die Kansas City Chiefs vor sich. Das ist dann das vorletzte Spiel und dann geht es im Duell, im Battle of Ohio, dann gegen die Cleveland Browns am letzten Spieltag. Also, das also geklärt. Minnesota gegen die Rams hatten wir schon, dass die Rams das trotzdem gewinnen, obwohl Stafford die ganzen Interceptions wirft. Und die schlechte Nachricht für Minnesota, Jan, ist davon mal ab, dass anscheinend Corona zumindest im Quarterback-Room der Vikings kursiert hat, was schlechte Nachricht für Herrn Cousins sein könnten irgendwann. Was auf jeden Fall feststeht, Adam Thielen ist raus fürs Jahr.
Ja, das war jetzt insgesamt für ihn sicherlich auch ein unglückliches Jahr. Hat jetzt das ein oder andere Mal mit kleinen Wehwehchen zu kämpfen gehabt, hat natürlich auch den Nummer 1 Posten an Justin Jefferson mittlerweile abgetreten. Ja, ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist bei den Vikings, aber auf die kann sich, glaube ich, niemanden reinmachen diese Saison.
Und Justin Jefferson, wo einige das Commitment über seinen Vertrag hinaus hinterfragen, ob er dann bei den Vikings bleiben will, ich schau nochmal.
Ist noch ein bisschen hin,
eben. So, dann das Duell in der AFC East zwischen den New England Patriots und den Buffalo Bills. Wir erinnern uns ans Hinspiel, dieser Sturm, bei dem die Patriots eigentlich nur gelaufen sind und den Ball nicht geworfen haben. Jetzt kam Buffalo nach New England. Ja, und Buffalo, viele Auf und Abs diese Saison. Diese Woche war es ein Auf.
Diese Woche war es ein eindeutiges Auf. Und da muss man, glaube ich, zuallererst über Josh Allen reden. Die Statistiken sehen okay aus, ne? Also gut, aber jetzt nicht sensationell gut, gerade was die Completion Percentage angeht. Aber das war ein exzellentes Spiel, was der für Bälle angebracht hat, zum Teil unter Druck, mit wirklich Mahomes'schen Arm-Angles, sehr genau. Das war beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Die Bills haben das sehr, sehr intelligent gespielt, haben sehr viel über Crosser agiert, sehr viel auch über Bunch Formations, also wirklich dann eben drei Receiver auf einer Seite, die eben unterschiedliche Route Releases haben, und damit konnte man die Man Coverage, die Patriots viel gespielt haben, sie haben auch wenig übergeben, halt ein ums andere Mal austricksen. Das hat insbesondere gut geklappt mit Isaiah McKenzie, und den hat man in den Slot gestellt, oft gegen Miles Bryan. Da denkt McKenzie ja eigentlich der Return Specialist, ein sehr kleiner, sehr wendiger und schneller Receiver, und den hat man Crosser über Crosser über Crosser laufen lassen und immer wieder gefunden. Und das ist einer der Schlüssel gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite sah die Lauf-Defense der Bills zumindest ein bisschen besser aus, haben zwar auch was gegen Harris abgegeben, und die Patriots können ja sehr gut laufen, aber eben nicht so viel wie üblich, und haben dann die entscheidenden Interceptions gefangen von Mac Jones. Ja, und dann am Ende wurde es nochmal enger, als es eigentlich hätte sein müssen. Das muss man auch da so deutlich sagen. Die Bills hätten das Spiel eigentlich schon klar haben können und brauchten dann eben am Ende einen Drive, um ihren Vorsprung zumindest zu verwalten, über die Runden zu bringen. Und da ist dann wirklich nochmal ein wirklich sensationeller Drive bei rumgekommen, der dann zu diesem Touchdown zur Entscheidung zum 33-21 führte, bei dem Josh Allen mehrfach so Brett Favre-mäßige Unterhandpässe irgendwie und Pitches quasi angebracht hat, unter anderem beim Touchdown auf Dawson Knox, aber vorher auch ein ganz wichtiger, glaube bei Third Down war das. Respekt, war wirklich ein super Spiel der Bills, damit haben sie sich wieder auch so ein bisschen in eine, erstmal in die Pole Position der East gebracht, aber auch einfach für die Playoffs und das Weiterkommen oder den tiefen Playoff-Run haben sie sich einfach eindrücklich ins Gedächtnis gerufen. Das ist ein sehr, sehr talentiertes Team. Für viele ja auch neben den Chiefs das talentierteste Team der East, der AFC, nicht nur der East. Ja, aber wir wissen ja auch, das kann im nächsten Spiel wieder ganz, ganz, ganz anders aussehen, und notfalls können die Bills auch in Bestbesetzung mit 6-9 gegen die Jacksonville Jaguars verlieren. Auch das haben wir natürlich schon gesehen.
Ja, und das ist halt das, was so, wenn es immer heißt, dass das mit das talentierteste Team, ja, wenn man das Talent nicht jede Woche sieht, dann Ja, schade.
Ist richtig, aber es gibt natürlich auch wenig Teams, die sich nicht irgendwann in der Saison ein oder zwei Eier leisten. Das also auch ja. In den letzten Jahren. Das gibt's. Wir können das letztes Jahr bei den Buccaneers natürlich machen oder bei jedem anderen Team eigentlich. Nur man hat das Gefühl, dass es dieses Jahr extrem oft so war und dass es eben dann nicht nur gegen irgendwelche unterdurchschnittlichen Teams, sondern auch gegen wirklich, wirklich schlechte Teams passiert ist.
Buffalo kann sich auf die Fahne schreiben, eines der wenigen Teams zu sein, das in der NFL gegen Urban Meyer verloren hat.
So ist es. Urban Meyer, der alte Defensivspezialist, hat die da richtig ausgezogen.
Urban Meyer 2-0 ja. Gegen die AFC East.
Irgendwo muss man die Statistiken herholen.
Wurde 2-0. Was haben sie noch gegen? Haben sie da schon gegen New England gespielt gehabt? Nee, New England kommt noch und die Jets waren ja jetzt auch. 2-0 gegen die AFC East.
Ja.
Glückwunsch.
Wer weiß, vielleicht später ja sogar gegen einen Super Bowl-Teilnehmer oder so. Wir werden es sehen. Die ja. Erfolgsstory von Urban Meyer in der NFL ist noch nicht beendet.
Die Geschichte an der Geschichte wird noch geschrieben.
So ist es.
Apropos Jacksonville. Die wollen sich Herrn Peterson einladen, habe ich gehört. Und Herrn Caldwell unter anderem.
Ja, finde ich beide keine schlechten Wahlen, muss ich sagen. Von daher, man muss jetzt natürlich gucken, dass man irgendwie einen Coach, am besten natürlich auch einen offensiven Coach, damit man Trevor Lawrence nicht noch so ein Jahr gönnt. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, dass man ihn irgendwie mit einem System unterstützt, mit einem anerkannten Offensivcoach, der in der NFL ja auch schon nachgewiesenermaßen Erfolg hat. Und das haben beide gehabt, sowohl als OC, auch als Head Coach. Und von daher, ja. Finde ich beides erstmal ganz ganz gute Ideen und werden nicht die einzigen bleiben, aber da kann man sich, das ist eine bessere Richtung als die sie vorher eingeschlagen haben. Da können wir uns, glaube ich, einig sein.
Es fehlt auch der Name Byron Leftwich, der natürlich Stallgeruch hat.
Aber da, ja, müssen wir gucken, wenn sie sich dafür entscheiden. Ich würde das jetzt auch nicht verdammen. Ich würde aber ehrlich gesagt jetzt doch eher in die Richtung gehen, einen Headcoach zu holen, der das auch schon mal war, der das Geschäft kennt und der nicht jetzt neben diesem ganzen Management eines Rosters, das sicherlich auch verunsichert ist durch diese ganzen Kapriolen des letzten Coaching-Staffs, vor allem eben des Headcoaches, der sich nicht daran erst auch noch gewöhnen muss, wie er damit umgehen muss, sondern der das schon kennt, der da Erfahrung hat und vielleicht jetzt doch auch das ein bisschen fokussieren kann. Darum, wie gesagt, in diesem Fall würde ich wirklich für einen offensiven Coach plädieren, der eben sich jetzt auch diesem Riesentalent Trevor Lawrence annimmt. Denn wir wissen genau, was mit großen Talenten passiert, wenn die ein paar Jahre einfach irgendwie nicht gefördert werden. Dann kann das Talent noch so groß sein, dann ist irgendwann eben vorbei, weil natürlich es auch so ist, dass Spieler ja nicht fertig sind, wenn sie aus dem College kommen, sondern die müssen weiterentwickelt werden. Und wenn die jetzt 3 Jahre sinnvolle Weiterentwicklung fehlen, das holst du nicht mehr auf.
Nein, das wird schwierig. Und wenn man mit der Erkenntnis rangeht, dass man jede Woche gegen Alabama spielt. Auf der anderen Seite, wenn du einen Coach hast, der noch nicht so Headcoach erfahren ist, dann beleidigt er nicht seine Coaches, indem er sagt, selbst meine Coaches bei Bowling Green waren besser.
Ja, aber ich habe, sowohl bei Caldwell, der ja wirklich auch als Players-Coach gilt und ein sehr besonderer, ruhiger Typ ist, und auch bei Doug Peterson, der vielleicht ein bisschen flashier ist, jetzt auch nicht übertrieben dolle, habe ich nicht den Eindruck, dass das welche sind, die als allererstes erstmal ihren Coaching-Staff unter den Bus werfen oder vielleicht Lawrence auch unter den Bus werfen, wie auch immer. Sagen wir mal so, besser ist es eh als das, was sie hatten. Aber die Frage ist, wie viel besser, und ich würde beide für gute Wahlen halten.
Der nächste Headcoach von Jacksonville kann sich übrigens freuen. Es sieht sehr gut aus mit dem First Overall.
Ja, dank eines, sagen wir mal, ja, Clock-Managements, was ich jetzt nicht schlechter hinbekommen hätte. Also ganz im Ernst, ich möchte jetzt gar nicht über dieses Spiel reden, und ich glaube, es ist auch viel zu viel Mühe und Energieverschwendung eigentlich, dass man das jetzt groß erwähnt, dass die Jets hier sich dann doch zum Sieg gewirkt haben. Aber wenn ich mit ungefähr, weiß nicht, 20 Sekunden auf der Uhr bei Second oder 30 Sekunden auf der Uhr bei Second and Goal von der 5 einen Pass an die 1 mache und weiß, es ist jetzt Third and Goal von der 1, dann spike ich den Ball nicht. Weil dann habe ich nur noch ein Play. Es reicht ja, ein Play loszukriegen, was dann notfalls mit einer Sekunde auf der Uhr zu Ende ist. Das kriegt man schon hin. Aber wie auch immer, die Jacksonville Jaguars haben den Ball gespiked und dann ein den nächsten Spielzug dann auch nicht rechtzeitig losbekommen. Da gab es dann Verwirrung und dann ist genau das rausgekommen, was, wenn Verwirrung und Eile ist, bei so einem Spielzug rauskommt. Ja, damit haben sie gute Chancen.
Erfolgreich.
Erfolgreich ihren First Overall Pick vom letzten Jahr zu verteidigen.
Genau, weil die Jacksonville Jaguars sind jetzt bei 2-13. In Konkurrenz wären die Detroit Lions bei 2-12-1. Da sind sie dahinter. Mit schönen Dank an die Pittsburgh Steelers aus Jacksonville. Restprogramm von Jacksonville, ich glaube, da wird man auch sicher gehen, dass da nichts passiert bei den Patriots und gegen die Colts.
Ja, wird schwierig, aber...
Also Trevor Lawrence bekommt seine Rookie-Taufe bei Bill Belichick?
Ja, wahrscheinlich. Ja, und die Colts, ja, wäre jetzt ungewöhnlich, aber würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwie sowas noch passiert. Aber das, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass die Jacksonville Jaguars einen ihrer zwei Siege gegen Buffalo ohne einen einzigen erzielten Touchdown feiern konnten, dann glaubt es auch keiner.
Restprogramm von Detroit in Seattle und gegen die Packers.
Ja, wenn den Seahawks nochmal so die Räder abfallen, wie im letzten Spiel, dann geht da was. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn man mit dem Starting Quarterback aufläuft, aber gut, das wird man dann sehen.
Okay, also das wäre dann auch geklärt. Detroit, die gegen Atlanta verloren haben, ja.
Ja, und damit sind deine Atlanta Falcons wieder zurück im Playoff-Rennen. Ist das nicht toll?
Ja, den nie gefährdeten Sieg durch eine, souveräne Interception. Ich weiß nicht mal, ob die in Atlanta wissen, wie man das schreibt. Ne? Aber ja. Kurz ein paar Sekunden vor Schluss.
Ja, nachdem man vorher ja, gab es ja schon, da hat ja Detroit schon den Fourth Down vergeigt und dann hat, was nicht, Russell Gage, ich weiß nicht mehr, hat den Ball dann erstmal gefumbled, damit die Lions noch eine Chance kriegen, das Ding vielleicht zu gewinnen, was sie dann aber nicht angenommen haben. Also alles wirklich ein großes Drama. Ja, ein fürchterliches Spiel. Und aber genau diese Spiele haben die Atlanta Falcons halt dieses Jahr ab und an gewonnen, sodass sie halt mit einer fast 500-Bilanz dastehen und in der Tat immer noch theoretisch in die Playoffs kommen können, wobei sich das womöglich dann erledigt hat, dass es, glaube ich, nächste Woche gegen die Bills geht. Aber wer weiß.
Also, sorry, Jan, wer die Tim Boyles Line schlägt, der schlägt auch die Josh Allen Bills. Ja, also,
ja, also wie gesagt, das. Wir hatten ja alle schon damit gerechnet, dass die Lions das gewinnen und ich sag mal so, ohne jetzt Jared Goff für den besten Quarterback aller Zeiten zu halten, hätte schon passieren können, wenn er aufgelaufen wäre. Ne? Also ich meine, wir haben Tim Boyle, war das nicht Thanksgiving gesehen?
Ja.
Das war, also ich will jetzt Tim Boyle nicht zu nahe treten, aber das sah halt nicht nach NFL-Starter oder überhaupt NFL-tauglichem Passing aus und hier war es jetzt leicht besser, aber auch nicht viel.
Währenddessen ist die NFL komplett durcheskaliert, weil man dann direkt den Spieler, der die Interception abgefangen hat, zum NFC Defense Player of the Week gemacht hat.
Ja, Olukun, also toll, ich habe jetzt auch gesehen, wir hatten uns kurz vorher schon drüber unterhalten, warum ist das geworden? Er hat 14 Tackles gemacht, das ist natürlich eine reife Leistung. Würde ich jetzt trotzdem sagen, dass das vielleicht hat sich wirklich niemand angeboten. Auf der anderen Seite sind halt Turnovers und Sacks bei den Atlanta Falcons in der Defense eine so rar gesäte Angelegenheit, dass man das vielleicht auch nochmal besonders bedenken muss. Und vielleicht platzt ja jetzt der Knoten, ich glaube zwar nicht dran, aber...
Es ist fantastisch, Woche für Woche als Vorbereitung auf die Spiele, die man kommentiert, die ganzen Teamstatistiken durchzugehen und die eigenen Notizen entweder zu schreiben, wenn man das Team noch nicht hatte, oder abzudaten, wenn man es schon mal hatte. Und dann hat man die Teams hier und da dabei, die beim Pass Rush vielleicht nicht so ganz so glänzen. Ja, also da fallen dann zum Beispiel die Chiefs ein oder die Seahawks oder die Colts, ja. Und dann schaust du immer noch, okay, wer ist denn eigentlich... Ach so, stimmt, da war ja was. Und
da gibt es noch eine große Lücke und dann da kommt
eine Riesenlücke. Also hier die Liste, die Liste klingt schon schlimm genug, ja, weil also wenn ich die letzten 6 nehme in dieser Liste, Buffalo 28 Sacks, Kansas City 26, gleich auf mit Jacksonville mit 26, ja, das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Detroit 25, Philadelphia 25. Punkt, 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 Punkt. Atlanta 16.
Das ist wirklich. Ich habe gerade die letzten Spiele durchgeguckt. Wir hatten es ja auch vorhin schon, dass sie selbst gegen die Panthers mit ihrer wirklich unfassbar schlechten O-Line, gerade im Passblock, ein Sack, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ein Sack haben sie immerhin hinbekommen. Dann aber 0 gegen die Niners und Lions. Also gefühlt wird es, also irgendwo müssen die auch selbst diese paar Sacks ja herkommen und das scheint nicht besser zu werden, dann auch gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ich gucke gerade die letzten Spiele durch, haben sie 0 Sacks, das heißt die letzten 4 Spiele einen glorreichen Sack gegen die schlechteste Passblocking-O-Line in der Liga aktuell, also Respekt. Und trotzdem noch, Nicola, im Playoff-Rennen.
Ja.
Du glaubst an dein Team nicht so richtig. Das ist, vielleicht liegt es daran, dass es nicht klappt. Hm?
Ich habe an dieses Team geglaubt und dann, ja, dann kam halt die zweite Halbzeit vom Super Bowl, weißt du?
Ja, aber danach muss es doch weitergehen. Denkst du, die Seahawks-Fans haben nach dem Malcolm Butler-Pick nicht mehr an ihr Team geglaubt?
Naja, ich weiß, seit der 2019er Saison, sind sie 1-7 gestartet oder so? Mhm. Bis dann Herr Dan Quinn die Defense abgegeben hat, da wurde es dann besser, dann haben sie ihn verlängert, dann haben sie letztes Jahr nach ähnlich gutem Start gefeuert. Dieses Jahr macht er dann Dallas glücklich, irgendwie, ja.
Irgendwer hat neulich auch eine schöne Liste, ich hab's gesehen, Dan Quinn spielt mehr Man-Coverage, Cover-One-Man als jeder andere DC der Liga. Das heißt, irgendwie scheint bei dem dann ein gewisser Lernprozess eingesetzt zu haben, zu sagen, naja, wenn schon mit einem tiefen Safety, dann nicht die ganze Zeit Cover-3 Seahawks-Style, sondern wir können das auch ein bisschen anders machen und können auch ein bisschen mehr Druck vorne bringen und siehe da.
Na gut, wenn ich halt vorne Lawrence, Parsons und Gregory stehen habe, dann...
Ja, ist richtig. Ist
macht
richtig,
Pass-Rush aber auch ein bisschen mehr Spaß, ne? Also...
Ja, bei den Falcons macht das grundsätzlich nicht so viel Spaß. Das ist absolut richtig. Aber gerade der Vorteil an Cover One ist ja auch, dass man notfalls noch einen Blitzer mehr bringen könnte, wenn man denn wollte. Aber gut.
Also ich weiß, vielleicht muss man in den Raum mal so ein Bild von einem Quarterback anhängen mit so einem roten Kreis drumherum. Hier, der, das war jetzt hier, ja. Aber 16-6.
Ja, Bills und Saints, also das heißt, wenn man jetzt in den nächsten beiden Spielen noch einen Sack erzielt, dann hat man einen pro Spiel. Das ist jetzt eher wenig und die letzten Wochen lassen nicht darauf schließen, dass der Trend your friend ist. Naja, warten wir mal ab.
Vielleicht also wenn du mich fragst, wann ich mit der Atlanta-Saison abgeschlossen habe, dann nach dem Spiel in London gegen die Jets. Ja? Also.
Nicht nach dem ersten gegen die Eagles, na, das freut mich, aber.
Nicht, ja. Wann fahren die Jets? Woche 3, 4?
Ja, ich gucke hier gerade 5.
5,
Da haben sie den Record auf 2-3 verkürzt, sag ich mal. Sie sind ja die ganze Zeit im negativen Bereich, aber nur leicht negativ, weil immer, wenn sie dann mal wieder 2 verlieren, gewinnen sie auch 1.
Also genau, Woche 2 war das Spiel, glaube ich, gegen die Bucks. Das habe ich irgendwie in der Endzone geschaut und dachte so, oje, was ein Desaster. Ja.
Wenn man sich auch anguckt, sie haben gegen die Giants gewonnen, gegen die Jets, gegen die Dolphins, als die Dolphins ihre Niederlagenserie hatten, gegen die Saints, das war dann aber schon ohne Winston, oder? Gegen die Jaguars, gegen die Panthers, die gerade komplett die Räder abgefallen sind, gegen die Lions, das ist natürlich jetzt auch das Who is Who der erstklassigen Teams der NFL.
Strength of Victory 0,1 oder so.
Aber im Playoff-Rennen, Nicola. So. Kannst immer nur wiederholen.
Ja, aber weißt du, das ist dann das typische Team, das in die Playoffs kommt, wo du dich denkst, so, sag mal, was haben diese Betrüger da verloren in etwa, ja? Und dann kommen sie ums Eck und haben die Dallas in der ersten Runde raus, nur um dann sang- und klanglos die Woche drauf gegen keine Ahnung wen zu verlieren, ja? Aber
nein. Das das ist das Team, bei dem der erste Satz stimmt und dann fliegen sie in der ersten Runde klanglos raus. Entschuldigung, aber dieses Team hat wenig Substanz und wenig Qualität. Und wenn sie sich aus irgendeinem Grund, weil die Bills irgendwie vergessen, da anzutreten oder gegen die Saints ist natürlich viel drin gerade, da sich irgendwie reinmogeln sollten mit einer 9-8 Bilanz, dann sind sie aber auch flugs wieder draußen.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine 9-8 Bilanz braucht, um in diese NFC in die Playoffs zu kommen.
Ja, gut, das.
Die Vikings haben Packers und Bears und da die Saints wir, und ja. Die Saints haben Panthers, die Saints haben Panthers und Falcons, gut, ja. Aber guck mal,
aber wir haben immer noch die Eagles und die 49ers, ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Also wenn jetzt die Falcons die Ian Book Saints schlagen oder so, dann.
Ja. Ja, warten wir mal ab.
Du, ich merke schon.
Ja, ich werde dich damit noch öfter aufziehen, Nicola, so ist es nicht.
Es zieht mich ja nicht auf, das ist das Problem.
Das ist das Problem, ja, ich merke schon.
Ich fürchte bloß ein Atlanta Saints Sunday Night Game Woche 18, um den Einzug in die Playoffs. Win and in.
Ja, ich glaube da noch nicht so recht dran, aber wir werden auch das abwarten müssen. Nee, es macht mir auch ein bisschen Sorgen, Nicola. Erstens, dass du die Spiele nicht mehr ganz guckst, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Zweitens, dass du so negativ eingestellt bist und von Betrügern redest. Das gefällt mir alles nicht. Vielleicht müssen wir dir ein neues Team suchen.
Nee, das Team an sich ist ja weniger das Problem. Die haben auch ein schönes Stadion und so, ja. Das auf dem Platz stimmt halt nicht.
Ja. Teil des Teams ist auch Mannschaft, würde ich sagen. Aber gut.
Ja, sportliche darf man halt nicht überwerten. Ich hole mal Christian. Also wegen der sportlichen Erfolge ist er bestimmt auch ein Chargers-Fan geworden.
Das ist doch eine wunderbare Überleitung, oder?
Mhm. Also die Chargers farben weiterhin. Sieht schick aus, muss man sagen. Aber sportlich, wie die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre auch. Du kannst halt nicht als Chargers irgendwo hinfahren und das ist ein sicherer Sieg. Nein, auch gegen die Texans wird dann mal ein Ei gelegt.
Oh, Leute. Wo fangen wir da an? Also, wo fange ich an? Das ist ganz klar. Rex Burkhead, ehemaliger Nebraska Running Back, mit seinem Career Day in der gefühlt 15. Saison, ist ein bisschen übertrieben, aber in seiner 9., glaube ich, oder so. Mit dem höchsten Rushing-Output, den er je hatte, gegen eine Chargers-Run-Defense, die wir ja nun auch schon seit ein paar Wochen kennen und über die der Herr Schimmel ja auch schon trefflich abgekotzt hat, auf gut Deutsch.
Ja, aber das Problem ist, die Chargers-Run-Defense wird auch auf dem Walmart-Parkplatz von der Oma mit Rollator überrannt, ja?
Richtig, und dann kommt dazu, dass sie sich dieses Mal auch haben von Davis Mills entzaubern lassen.
The one and only Davis Mills.
Auf Herz und Nieren getestet, wie ich seinerzeit sagte. Davis Mills mit einem sehr guten Spiel, einem der besseren Spiele von Rookie-Quarterbacks diese Saison, wenn man vielleicht das eine oder andere Mac-Jones-Game mal ausklammert. Das sollte einem schon Sorgen machen. Denn auch das, was die Houston Texans auf Receiver haben, ist jetzt nicht das Who is Who der größten Klasse. Sich da so ein Ei zu legen. Ich meine, es kann ja immer mal sein, dass irgendwie, was weiß ich, es in der Offense nicht ganz stimmt und man ein Spiel, was weiß ich, 20-17 verliert, weil man 4 Interceptions wirft oder so und ein paar Tipped Balls und kann ja alles sein. Aber Houston konnte den Ball bewegen, das ganze Spiel über gegen diese Defense. Auf dem Boden und durch die Luft.
437 Yards.
Das darf nicht passieren. Das muss man so deutlich sagen und das ist beschämend für die Chargers, die mitten im Playoff-Rennen ein Spiel, was man nicht verlieren darf. Es ist einfach so, dieses Spiel darfst du nicht verlieren.
Sie waren knapper Favorit mit 13 bei den Buchmachern. Ja. Und wer die NFL kennt, weiß 13, das ist so, das war, was, ist im College, sehr, was im College 35 ist. Ja?
Ja, in der NFL ist man sehr, sehr vorsichtig mit diesen Spreads und man sieht ja auch aus gutem Grund, 13 hätte bei den Texans fast gepasst, aber nein.
Das Over-Under war 45, das haben die Texans fast allein gemacht.
Da bräuchte ich jetzt Christians Gesicht zu und irgend so ein Stöhnen, aber anyway, darf dir im, Kampf um die Playoffs darfst dir nicht passieren, dass du ein Houston-Team, was ja weit wundgeschossen ist eigentlich auch, wo ja auch nun der ein oder andere wichtige Spieler fehlt, die ja Angst hatten, dass sie kein komplettes Team zusammenkriegen noch ein paar Tage vorher. Und dann treten die da mit einer Rumpftruppe an und schießen die Chargers sowas von aus dem Stadion. Ja, ich glaube, dazu ist alles gesagt.
Ja, außer dass es halt die Chargers tatsächlich aus den Playoff-Plätzen befördert hat.
Ja, abstrus genug. Ich benutze dieses Wort heute sehr, sehr häufig, aber
die Chargers nur noch auf 9. Die Chargers hinter den Dolphins. Gut, und den Ravens, aber ja. Aber die müssen jetzt erst wieder in den Dolphins vorbei. Also ja, das wird doch nochmal spannend. Vor den Raiders und dann kommen die Steelers bei 7-7-1, die Browns, die Broncos, ja. Und dann kommen erst die Jets, die Texans und Jacksonville, aber ja, das ist ein Straußnei, was die Chargers da gelegt haben. Das, ja. Also die Kröte muss halt Los Angeles erstmal schlucken. Nun.
Ja.
Bilanz der frühen Spiele war, dass die Tampa Bay Buccaneers durch ihren Sieg in Carolina Meister der NFC South wurden.
Übrigens, Nicola, wir haben jetzt mehrere Wochen dieses Thema umschifft. Eigentlich muss man es ja schon nochmal erwähnen, was für ein Trainwreck die Carolina Panthers gerade in jeder Hinsicht sind, auf und neben dem Platz.
Also. Und neben dem Platz habe ich gar, also doch hier, es gab irgendeine PK mit Matt Rule, die so ein bisschen aus dem Leim gegangen ist, ne?
Ja, mal wieder irgendwelche Jay-Z-Vergleiche und dass man ja, was weiß ich, wie viele Jahre für ein Rebuild braucht, dass er 1000% sicher ist, dass da alles klappt und nebenbei in den letzten Wochen seine Quarterback-Kommunikation ja doch ziemlich unterirdisch ist, man kann es nicht anders sagen. Ja, mal muss Newton raus, weil PJ Walker die Two-Minute-Offense besser kann, dann wird er doch wieder reingesetzt. Dann kommt jetzt Sam Darnold zurück und soll dann irgendwie ab und an was richten, aber erst spielt dann doch Newton und er vertraut aber eigentlich allen Quarterbacks und es ist wirklich vollkommen wild. Währenddessen halt vor den bedauernswerten, muss sagen, die spielen alle nicht gut, aber vor diesen bedauernswerten Quarterbacks eine O-Line steht, die jeglicher Beschreibung spottet. Also, ich habe die letzten Wochen aufgrund eines Backup-Runningbacks, den die Carolina Panthers sich Amir geholt haben. Richtig, habe ich die Spiele doch fast alle komplett gesehen und bin wirklich entsetzt. Also, das ist ganz, ganz schlimm, was diese Offense da fabriziert und ich habe viel von Matt Rule gehalten, aber momentan fehlt mir so ein bisschen der Glaube, wie sie das korrigieren wollen. Und letztlich ist natürlich auch bedauerlich, in den letzten Wochen ist auch da nicht mehr alles Gold, was glänzt, aber du hast eigentlich eine gute Defense gehabt und die verschwendest du komplett, weil diese Offense wirklich stinkt. Man kann es nicht anders sagen. Und natürlich verschwendest du auch, also ein Spieler wie DJ Moore, der hat jetzt einfach, das ist ein wirklicher Top-Receiver meiner Meinung nach und der muss seit Jahren gefühlt mit unterirdischen Quarterbacks agieren, die zumindest in den jeweiligen Saisons unterirdisch spielen. Irgendwann hat der wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Also bei den Panthers muss dringend was passieren. Als allererstes müssen sie irgendwie ungefähr eine komplette O-Line austauschen, weil das sieht wirklich schlimm aus. Die Buccaneers hatten 7 Sacks und diverse weitere Pressures. Ich meine, das ist natürlich auch das Spiel der Buccaneers, aber da kannst du keinen Quarterback hinstellen. Da kannst du jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, wir holen uns irgendwie einen Rookie oder so oder irgendeinen unerfahrenen Quarterback und lassen den mal hinter dieser Line lernen. Ja, das Einzige, was er lernt, ist, wie er sich irgendwie aus dem Boden kratzen kann. Das funktioniert halt nicht. Und
er wird Experte für Stadionflutlicht, weil das kann er intensiv
machen. Ja, das sehe ich irgendwie, keine Ahnung.
Kann er und er kann diverse Kunstrasen nach Komfort, wenn man rauf gescheppert wird, ordnen, ja.
Ja, da wird dann irgendwie der neue Rasenbeauftragte oder so, das kann ja alles sein, aber das ist wirklich schlimm und wie gesagt, die letzten Wochen, wo sich dann irgendwie Rule auch hinstellt und sowas sagt, wie ja, momentan sind wir kein Deep-Passing-Team, ja, guck dich mal die letzten Wochen an, momentan ist da vollkommen fehl am Platz, momentan ist da gar nichts, also nichts an diesem Team ist Deep-Passing. Das Einzige, was ab und zu hilft, sind irgendwelche Option Runs mit Newton. Aber das war's dann auch. Alles andere liegt vollkommen brach. Und ja. Ich glaube da, also es klingt ja so, als ob sie Rule eben das dritte Jahr noch geben wollen, wo ich grundsätzlich auch für bin, weil ich glaube, nach 3 Jahren kann man dann, glaube ich, einen Headcoach auch ganz gut beurteilen. Der muss ja auch die Chance haben, sein System zu implementieren, seine Spieler zu suchen und so weiter. Aber dieses zweite Jahr ist, glaube ich, für jeden Panthers-Fan extrem ernüchternd.
Also am besten ist ja tatsächlich diese Quarterback-Situation, weil den ersten Drive macht Newton, den zweiten Drive macht Darnold. Dann kommt zum dritten Drive Darnold wieder aufs Feld, wird erstmal ausgiebig gebucht von den Zuschauern. Dann schmeißt er einen 63-Yard-Pass auf DJ Moore, woraufhin ihn alle wieder feiern. Dann kommt Cam Newton wieder auf den Platz, weil es ist ja First and Goal, da muss er Cam Newton rauf. Im dritten Versuch darf dann wieder Darnold drauf, der erstmal gesackt wird und ja.
Ja, das hat Robbie Anderson, glaube ich, auch angesprochen. Er sagte, ja, das passt natürlich auch ganz gut. Also der hat dann die Fans kritisiert, noch zu Recht, was soll das? Da kriegt ja keiner mehr Selbstvertrauen von, wenn man den erstmal ausbuht, irgendwie, wenn er aufs Feld kommt, sondern muss natürlich dein Team anfeuern. Aber da passt einfach alles zusammen. Also das ist gerade so Kraut und Rüben und ich glaube, Rule weiß selbst nicht, was er da so richtig tut. Das war ja genauso mit seiner Nummer, dass er dann Joe Brady entlässt. Gut, Joe Brady hat, muss man natürlich auch sagen, wenn der nicht seine Saison bei LSU gehabt hätte, wäre der nicht so gehypt worden und würden jetzt nicht so viele sagen, oh, der hat natürlich irgendwie doch eine interessante Offense da gehabt. Nee, so tolle war die Offense auch unter Joe Brady nicht. Will dann mehr laufen, und das wäre natürlich sinnvoll, dann eben auf einen Quarterback wie Newton zu setzen, aber nimmt den bei jeder Kleinigkeit raus und vertraut eigentlich keinem dieser Quarterbacks. Und ich meine, es ist nun mal ein der wichtigste Posten im Football. Da musst du halt auch Vertrauen haben. Da musst du das Vertrauen haben, dass du auch mal einen echt dicken Bock schießen kannst, ohne dass du gleich auf der Bank landest, weil sonst bist du halt trigger-shy. Dann fängst du nicht an, irgendwo Bälle auch mal in ein enges Fenster zu setzen. Du musst halt auch die Möglichkeit haben, auch einen schlimmen Fehler zu machen und dennoch weiterhin der Quarterback zu sein, wenn du da quasi auf Abruf stehst und nach jedem Drive oder nach jedem Play erstmal evaluiert wird, darf er denn noch weiter draufbleiben? Kann ich dir Brief und Siegel geben? Das wird nichts.
So sind sie, die Carolina
Panthers. So sind sie. Aktuell ja. Ich meine, wenn man sich überlegt, zu Saisonbeginn haben wir da ja noch ein bisschen anders drüber geredet, über die Carolina Panthers, aber den, also da ist auch, gibt's keine Hoffnung gerade. Also diese Spiele sind einfach fürchterlich zum Angucken und im Grunde genommen könnten die jedes auch noch deutlicher verlieren.
1:32:6, was ja schon.
32:6.
Was ja schon eine mittlere Abreibung ist in der NFL. Aber es ging dann noch schlimmer im Laufe des Abends. Also,
ja, das, kommen wir mal weiter.
Genau, dann ist, also, dann die eliminiert, die inzwischen, glaube ich, auch rechnerisch aus den Playoffs eliminierten Seattle Seahawks, hatten die auch schon aus den Playoffs eliminierten Chicago Bears zu Gast und sie hatten einen zweiten Gast, nämlich einen fantastischen Schneesturm an der Nordwestküste. Ja, und Chicago hat dieses Spiel gewonnen, 25-24. Seattle damit nicht nur eine Losing Season, sondern die erste 10-Loss-Season seit Russell Wilson da ist. Die erste 10-Loss-Season für Pete Carroll seit 1900, irgendwann 90 bei den Jets, als er das eine Jahr der Headcoach war. Ja, die Seahawks, das ist auch schwere Kost für ihre Fans wahrscheinlich. Gerade für all diejenigen, die letzten Jahre Seahawks-Fans wegen eigentlich eher der Erfolge geworden sind. Die müssen jetzt richtig lernen, wie es ist, wenn das eigene Team mal nicht gewinnt.
Ja, da hat man auf Twitter relativ viel Anschauungsunterricht, wenn man sich darin mal so ein bisschen reinfriggeln will. Da kriegt man ganz gute Aussagen über das harte Los als Seahawks-Fan, wo ich natürlich ein bisschen drüber schmunzeln muss, denn es gab wenig weniger harte Lose in den letzten 10 Jahren als Seahawks-Fan in der NFL zu sein. Patriots, ja. Dann wird schon eng. Ja, das Spiel dürfen sie nie verlieren. Das muss man so klar sagen.
Wir kennen noch die Tavares Jacksons hier in den Seahawks, ne?
Ja, kenne ich. Genau, die Tavares Jackson Vikings, das war auch nicht so viel angenehmer. Aber anyway, dieses Spiel dürfen sie nicht verlieren. Das hatten sie eigentlich komplett im Griff. Können dann ja auch das Ganze, das heißt nicht entscheiden, aber doch mit einem eher kurzen Field Goal ein Two-Score-Game draus machen, am Ende Mitte viertes Viertel, da kommen die Bears nicht mehr zurück von. Tja, so war es nicht. Die Bears kamen in der Tat zurück. Nick Foles, erstes Spiel diese Saison und Nick Foles tut, was ein Nick Foles halt tut. Er zeigt am Ende Nerven, nennen wir es mal so. Ich möchte jetzt nicht auf diverse unpassende Spitznamen von Nick Foles zu sprechen kommen, aber er zeigt, beweist gute Nerven, führt die Bears übers Feld und macht den Touchdown dann bei Third and Long und danach auch noch ein, ja, doch relativ spektakuläre Two-Point-Conversion. Auch die Sorte, wo ich denke, sollte man nicht machen, weil es noch genug Zeit auf der Uhr. Aber hier war es natürlich so, aufgrund der Witterungsbedingungen konnte man das ein bisschen eher begründen. Denn bei diesem Schnee fiel das Passspiel doch ein bisschen schwer. Man muss auch sagen, bei aller Kritik an Pete Carroll und an allen möglichen anderen, Russell Wilson spielt momentan keinen guten Football. Ja, dass die Seahawks das Spiel überhaupt so lange geführt hatten, das lag, man glaubt es kaum, aber es lag zum mehrfachen Mal die Saison an Rashad Penny, ihrem ehemaligen First-Round-Pick, der eigentlich ja nach jedem zweiten Carry verletzt war und dann auch erstmal länger verletzt war. Seitdem der jetzt ein paar Wochen fit ist, zeigt er, dass der eigentlich auch ein ganz guter Footballspieler ist. Überrascht nicht wirklich, aber konnte man jetzt vielleicht gar nicht mehr mitrechnen. Nach so vielen Jahren, wo der eigentlich immer vor allem wegen den Verletzungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Im Passspiel ging erneut relativ wenig. Man hat erneut auch gerade eben DK Metcalf nicht wirklich einbinden können, von dem einen Touchdown abgesehen. Ja, bei den Seahawks steht ein Umbruch an. Die Frage ist, wie der aussehen wird.
Ich finde, DK Metcalf sieht auch außer Form aus. Aber gut, vielleicht bin das nur ich. Also ja, der ist kräftig.
Und DK
Metcalf ist kräftig für einen Receiver. Aber der wirkt nicht bei 100%.
Nein, und bei DK Metcalf merkt man ja auch die Unzufriedenheit, das ein oder andere Mal ein bisschen mehr als vielleicht bei einigen anderen Spielern. Ich weiß auch nicht, ob das dem Team immer so gut tut, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr Ferndiagnose. Da läuft es halt nicht rund und die Seattle Seahawks müssen sich überlegen, was sie nächste Saison anders machen wollen, denn da muss auf jeden Fall ein klarer Schnitt her, wie auch immer der aussehen wird.
Also du meinst außer alles, ja?
Ne, das Einzige, was nicht geht, ist einfach so weitermachen. Das ist gewurschtel.
Ja, und die Offense strahlt wirklich null Gefahr aus. Das ist.
Du kannst nur nicht jedes Jahr den OC wechseln. Das geht jetzt halt auch nicht. Ne? Das ist damit tust du dir auch keinen Gefallen.
Ja, aber vielleicht muss man dann grundsätzlich mal überlegen, wieso haben wir jetzt X OCs durch und der Head Coach, ich meine Pete Carroll, ist ja jetzt auch kein Neuling im Geschäft. Wieso funktioniert das nicht? Also es funktioniert ja jetzt gar nicht mehr.
Richtig.
Man kann sich die Seahawks-Spiele anschauen und also man hat sie sich die letzten Jahre angeschaut und wusste, aha, da geht immer was, ja. Und im Augenblick schaut man sie und man weiß, da geht nichts.
Nee, da geht wirklich nichts. Und gerade die Defense hat auch ihre Probleme, aber die ist natürlich momentan, gerade jetzt in der zweiten Saisonhälfte, doch der deutlich bessere Part. Also die Offense ist eigentlich seit Mitte letzter Saison, wo alle plötzlich über Russell Wilson als MVP und Let Russell Cook und ähnliches geredet haben, ist da irgendwie, geht da nichts mehr. Das ist natürlich kein Zusammenhang, der kausal herzuleiten ist, aber zeitlich passt das ganz gut.
Gut, dann kommen wir auf dann kommen wir auf den ersten Blowout des, also richtigen Blowout des Abends zu sprechen. Dann gab es noch einen zweiten. Das war der Auftritt der Steelers in Kansas City, 0-23 zur Halbzeit, mit haarsträubenden Fumbles. Und 30-0 stand es dann Mitte Drittes, bevor die Steelers sich dann entschieden, mit 0-30 ein Field Goal zu kicken. Das sind immer die Kicks, wo ich mich frage, jetzt ernsthaft, Leute, schämt ihr euch nicht? Am Ende 10-36 und die Steelers sahen genauso aus wie, also das waren jetzt die schlimmen Steelers wieder. Offensiv.
Ja, das sah ganz schlimm aus. Das war ganz, ganz übel. Defensiv war es natürlich auch nicht gut, muss man ja auch sagen. Aber das, ja,
wenn du wirklich null Hilfe von der Offense bekommst, wie es der Fall war, würde ich immer als erstes auf die Offense kloppen.
Mag sein. Wie gesagt, das war aber von vorne bis hinten eine desaströse Leistung. Ich hatte irgendwann die Red Zone von DirecTV angemacht mit Andrew Siciliano, der ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr auch die Spiele dann oder die Plays dann kommentiert, mehr als das Scott Hansen tut. Und er sagte irgendwann sowas wie, some of these throws by Roethlisberger are hard to watch. Und das passt. Das war einfach sehr schön trocken gesagt, weil das, was währenddessen auf dem Bild, was für Eier da rumflogen, das tat mir natürlich leid, auch für alle Steelers-Fans. Also das muss man so deutlich sagen. Big Ben sollte gucken, dass er jetzt dann auch reinhaut und das Ganze lässt. Und die Steelers müssen gucken, was sie dann da machen. Denn das wird natürlich kein ganz leichter Umbruch. Obwohl sie eigentlich in der Offense, denke ich, wenn sie die O-Line ein bisschen verbessern, das sind natürlich auch große Lücken, da müssen wir nicht drüber rumreden. Aber eigentlich haben die von den Skill-Playern jetzt, denke ich, eine ganz gute Truppe zusammen. Keine überragende, aber eine ganz gute Truppe. Eine Truppe, mit der man gewinnen kann. Jetzt braucht es halt den Signal-Caller, der da eben das auch umsetzen kann. Und wie gesagt, Hilfe in der O-Line, aber das war nix.
Und mit herzlichen Dank an Herrn Tomlin, der mit 2:30 auf der Uhr, als es 10:36 stand, nochmal Auszeiten genommen hat, damit Mason Rudolph nochmal die Offense übers Feld führen kann. Herzlichen Dank dafür. Das war qualitativ verbrachte Lebenszeit am Sonntagabend. Aber da wusste ich noch gar nicht, was mich sonst noch erwarten würde. Ich habe nur zur Kenntnis genommen, nachdem dieses Spiel fertig war, dass durch lustige NFL-Arithmetik dem Sieg der Raiders gegen die Broncos, die Dallas Cowboys, die nicht in der AFC spielen, dadurch Divisionssieger wurden. Denver ist wohl aus dem Playoff-Rennen raus. Las Vegas lebt irgendwie noch so halbwegs drin. Es wird viel geredet über den Coaching-Staff der Broncos. Das könnte in 2 Wochen vorbei sein.
Ja, Fangio hat ja irgendwie dafür plädiert, gebt mir noch ein Jahr. Ich kann dazu nichts sagen. Die Broncos hatte ich ungefähr in der Region erwartet. Das war jetzt insgesamt nicht komplett enttäuschend, weil ich, wie gesagt, meine Erwartungen waren da nicht so hoch, war jetzt aber auch natürlich nicht großartig, was sie gemacht haben. Wir haben jetzt zum 100. Mal gesehen, nicht ganz, aber doch zum wiederholten Mal, dass Drew Lock die Antwort nicht ist. Die Raiders hätten es eigentlich höher gewinnen müssen. Die haben sich, also die haben ja eigentlich den Ball gut bewegen können, gerade auch durchs Running Game. Josh Jacobs sah wieder deutlich besser aus. Haben sich das Leben das ein oder andere Mal eben ein bisschen schwerer gemacht, am Ende gewonnen und sind weiterhin dabei und letztlich zielt nur das.
Dadurch die Dallas Cowboys, wie gesagt, NFC East Champion, das hat mit dem Strength of Victory Tiebreaker zu tun, der durch diesen Sieg uneinholbar in Richtung Cowboys gekippt ist, zusammen mit dem Sieg von Atlanta gegen Detroit. Ja, das ist wenn du mit der Traumkombo in die Playoffs kommst als Dallas, ne, dann gehst du sofort motiviert in dieses Sunday Night Game gegen das Football Team aus Washington, das, glaube ich, nach diesem Spiel sich noch mehr gefragt hat, wie es heißt, als so schon, nach der Watschen, die sie kassiert haben. 42-7 zur Halbzeit für Dallas, 56-14 zum Abschluss. Da war ein geblockter Punt dabei, ein Pick 6, noch eine Interception beim ersten Pass von Taylor Heinicke. Eine D-Line von Washington,
Tackle-Eligible-Play. Ich finde das immer wieder großartig. Ich glaube, die letzten Wochen ein paar mehr.
Ja, ein O-Liner, der einen Touchdown-Pass fängt, genau. Und die D-Line von Washington, die sich an der Seitenlinie prügelt. Also volles Programm.
Ja, Jonathan Allen und Deron Payne, ehemalige Alabama-Teamkollegen, nun Teamkollegen bei Washington, haben offensichtlich eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt.
Das kommt ja so unschuldig aus der Werbepause. Und normalerweise kriege ich Wiederholungen, also im Game Pass kriege ich Wiederholungen, die sie mir dann einspielen, kriege ich schon in der Werbepause, ja. Und diesmal bekomme ich sie nicht und sehe, aha, 2 D-Liner auf der Bank, ne? Was soll schon passieren? So, oh.
Ja, also ich sag mal so, die Kontroverse kann nicht darüber entstanden sein, dass sie unterschiedliche Meinungen über die Leistung des Washington Football Teams hatten, denn die sollte eigentlich einhellig sein, das war gar nichts. Das Einzige, was halt, also dass die Cowboys nicht wenigstens einen 60-Burger da aufgefahren haben, ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Ansonsten kann man das Spiel auch gleich wieder abhaken unter Klassenunterschied.
Naja, der geblockte Punt im dritten Quarter, als ich gesehen habe, wie die im dritten Quarter noch die Punts rushen, da ich so, je, ihr wollt die aber auch nicht loslassen. Bam, okay. Dann beim dritten war es dann soweit. Und dann kommt Cooper Rush aufs Feld und du kannst ja den Backups dann auch nicht sagen, Leute, legt euch hin nach drei Metern, ja. Das funktioniert ja auch nicht. Und dann kommt halt ein Malik Turner und trägt den Ball 61 Yards übers Feld. Ja, was sollen sie machen? Dann punkten sie halt nochmal.
Ja, wie gesagt, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können.
Aber sie hatten Mitleid. Ach so, was halten wir eigentlich von John Harbaugh, der anscheinend nicht darüber wirklich glücklich war, dass Cincinnati noch spät gegen ihn geworfen hat?
Ich denke zwar auch, dass die Bengals es hätten sein lassen können. Andererseits haben die Ravens ja nun auch noch Plays gelaufen, als sie hätten abknien können, damit sie ihre 100-Yard-Rush-Serie da irgendwie fortführen, was gegen Denver. Weiß ich nicht mehr. Von daher, sagen wir mal, sitzt da ein bisschen im Glashaus. Ne? Ich kann das im Prinzip nachvollziehen. Was soll das rumgewerfe noch? Warum will man da irgendwie auf Rekorde gehen? Und oh geil, 500 Yards, wenn du irgendwie gegen eine Practice-Squad Backfield spielst. Aber wie heißt es immer so schön, wenn du was dagegen hast, stopp es einfach.
Ja, und so durfte sich Ihr Moderator in der Nacht von Sonntag auf Montag irgendwann um 5 Uhr morgens mit Cooper Rush gegen Kyle Allen befassen. Und wer tut das nicht gern sonntags morgens um 5 Uhr, Jan?
Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, ja.
Gut, Monday Night hatte ich nicht, muss aber auch großartig gewesen sein. Miami schlägt New Orleans 20-3. New Orleans auch komplett Corona gerupft und die Dolphins nach 7 Niederlagen in Folge, die in London gipfelten, wo wirklich totale Ratlosigkeit angesagt war, jetzt 7 Siege in Folge und damit das erste NFL-Team in der Geschichte, das sowohl eine 7 Niederlagen-Serie in einer Saison hat, als auch eine 7 Siegeserie.
Ja, das war mit Abstand der erbärmlichste Sieg von diesen 7 und da waren schon ein paar erbärmliche bei, ne? Also, dass man die Ian Book Saints, die ja wirklich, ja, was ist der Fourth Stringer eigentlich, wie auch immer, antreten müssen und das ist ja nicht das Einzige.
Auf jeden Fall war es irgendwie der 30. Start am Stück von Notre Dame oder so, den sie den Quarterback von Notre Dame verloren hat oder so.
Das sind Statistiken aus der Hölle, die sollten wir nicht zitieren. Das ist so, wie wenn's Wetter so und so ist und das passiert und dann auch noch ein Blitz einschlägt im zweiten Viertel, dann läuft der Running Back XY für 123 Yards mindestens. Viel schlimmer ist, haben die nicht einen Rekord aufgestellt mit jetzt 57 Startern oder so verschiedenen? Das ist, glaube ich, die Statistik, die da vielleicht ein bisschen eher passt.
Ja, die Saints eher, die hatten die meisten Starter Spiele eingesetzt. Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube Starter wirklich. Also ja, die musst du natürlich, also die Saints Defense, Respekt, hat wirklich ein super Spiel gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dass von den 20 Punkten halt ein Pick 6 war von Nick Needham. So, dass die Dolphins, ja, also ich sag mal so, dieses Spiel musst du gewinnen, da gibt's überhaupt nichts und ja, du solltest danach nicht feiern, wenn du es 20-3 gewinnst.
Aber,
sie haben gewonnen, sie haben 7 Siege in Serie, sie sind im dicksten Playoff-Rennen und Dolphins-Fans, ja, können eh manchmal etwas anstrengend sein, sind es gerade vielleicht noch ein bisschen mehr.
Die Saints 0-12 bei Third Downs, 8 Sacks kassiert.
Ja gut, aber wie gesagt, ich was willst du denen einen Vorwurf machen? Also ich mache ihnen keinen. Was soll man mit einem Quarterback, der einfach ins kalte Wasser gegen eine Defense reingeworfen wird, die absolut blitzhappy ist, die so viel Cover 0 spielt wie keine andere? Also sprich Man-Coverage all over the place und nicht mal einen tiefen Safety zur Absicherung, sondern alles andere wird zum Quarterback geschickt. Was soll er machen? Hat ja keine Erfahrung damit, hat überhaupt keine Raps gehabt. Das ist natürlich jetzt auch die ungünstigste Defense gewesen, um da so ein bisschen sich einzugrooven in die NFL, möchte ich fast sagen. Aus dem Spiel kann man nichts mitnehmen, auf beiden Seiten. Außer, dass die Saints Defense weiterhin echt hart spielt und wirklich gut spielt auch.
57 Starter sind es übrigens.
Ja, recht gehabt.
Der Rekord könnte aber schnell weg sein, weil die Texans sind schon bei 56.
Ja, mal gucken, wer da sich noch mehr Covid-Ausfälle leistet von den beiden. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen kurz vor Ende der Saison. Es ist hochspannend.
Und ansonsten, dass die Saison bei den Saints nicht lief, insgesamt kann man vielleicht daran sehen, durch den Pick-Six im ersten Drive haben die Saints jetzt mehr Punkte in Opening-Drives abgegeben, nämlich 7, als sie erzählt haben, über die ganze Saison nämlich 6. Sind nicht die Schnellstarter, die Saints dieses Jahr.
Das scheint so.
Weder mit Winston, noch mit Simeon, noch mit Taysom Hill. Gut, dann kurze Pause und dann schauen wir, was Woche 17 im Köcher hat. Woche 17, wie wir alle wissen, die vorletzte Woche der NFL-Saison. Müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Das dann aber erst im neuen Jahr. Trotzdem, wir tippen es noch im alten Picking Against the Spread gleich nach einer kurzen Pause.
Bring it home, der 4-Minute-Drill.
Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL und ja, wir picken gegen den Spread Woche 17 und wollen es zumindest mal auf wenigstens einen seriösen Playoff-Kandidaten beschränken. Da sind ein paar Kracher dabei. Diese Woche in den Spielen. Von daher, ja. Also, ein Duell zwischen zwei Teams, die um die Playoffs kämpfen. Übrigens, es gibt kein Donnerstagsspiel, es gibt kein Samstagsspiel, es gibt nur noch Sonntag und Monday Night. Die Buffalo Bills gegen die Atlanta Falcons. Wichtiges Playoff-Duell.
Damit fängst du jetzt an, wenn du über zwei Teams redest, die um die Playoffs spielen, fängst du jetzt ernsthaft mit den Falcons an?
Das ist das erste in der Liste, sorry.
Okay,
ich dafür. Die Buffalo Bills knapp favorisiert mit 14,5.
Das sagt alles aus.
Autsch.
Komm, Nikola, ich gehe drunter. Die Bills gewinnen das natürlich, aber vielleicht auch nur mit 14.
14-0.
21-7 halte ich für realistischer.
Okay, dann. Bengals gegen Chiefs. 9-6 gegen 11-4. Die Chiefs mit 5. Auswärts.
Gib mir die Chiefs mit dem Touchdown.
Edwards-Helaire. Wohl nur, also es mit Schlüsselbeinverletzung, aber nichts Schlimmeres und Travis Kelce wieder dabei nach der Corona-Pause gegen die Steelers.
Ja, Edwards-Helaire hat eh enttäuscht diese Saison. Ist jetzt, also könnte man auch schon.
War auch die halbe Saison ja verletzt, also.
Ja, ja.
Gut, dann weiteres Duell um die Playoffs. Tennessee Titans gegen die Miami Dolphins. Die Titans mit 3,5.
Es endet jetzt. Diese scheiß Siegesserie endet jetzt. ich weiß nur noch nicht, naja, die Titans, ach, könnten noch mit 3 gewinnen natürlich. Ach nee, ich geh mit Tennessee ein bisschen höher.
Ja, du hast Vertrauen in diese Tennessee-Offense, ja?
Nee, überhaupt nicht.
Du weißt, dass Ryan Tannehill einer der Quarterbacks ist, die am meisten auf dem Rücken liegen und am meisten Picks werfen in der NFL?
Ja, aber ich weiß auch, dass er vorher bei Miami gespielt hat und jetzt besonders motiviert ist.
Ist so. Na dann.
Nein, da ist eindeutig Wunschvater des Gedanken, aber ja. Jetzt ist es vorbei bei Miami, come on.
Okay, Colts gegen Raiders gibt es noch keinen Spread, wenn man keine Ahnung hat, wer wo spielt. Pick'em. Also Carson Wentz, ich verstehe diese neuen Regeln noch nicht ganz, ob jetzt Carson Wentz spielen darf oder nicht.
Sonst dürfte Sam Ellinger ran, das wäre natürlich super witzig.
Oh,
aber
für Sale, ja.
Ja. Leider nicht gegen die Giants oder so, das wäre noch witziger. Ich gehe trotzdem mit den Colts. Da muss man, da ist der Trend halt your friend und notfalls wird auch Sam Ellinger oder notfalls auch irgendein dritter Quarterback den Ball an Jonathan Taylor übergeben können.
Gut, Ravens gegen Rams. John Harbaugh ist ganz optimistisch, dass Lamar Jackson diese Woche trainieren wird. Er hatte eine Knöchelbeschwerden. Die Rams mit 3,5.
Rams mit mehr, selbst wenn Stafford da 5 Picks wirft, weil nee, kann er eigentlich gar nicht gegen diese Secondary. Oh, ich gehe mit den Rams.
Dann kann nicht gegen will nicht. Chargers gegen Broncos. Chargers mit 6,5.
Ach komm, werfen wir Christian ein Brückchen hin, nachdem wir so über die Chargers gelästert haben, gewinnt sie das mit mehr.
Dann die 49ers mitten im Playoff-Rennen gegen die aufstrebenden Houston Texans. San Francisco mit 12,5.
12,5 ist ganz schön viel. Gut, wenn man mit Jimmy G spielt und der zweimal den Ball irgendwie den Texans serviert, dann wird es weniger. Könnt ihr auch Trey Lance spielen? Das war noch nicht. Ja, doch, San Francisco mit mehr als, also San Francisco mit 14 oder 17 müsste eigentlich drin sein.
Dallas gegen Arizona. Dallas mit 5,5.
Momentan, ich hätte das sonst als ein sehr spannendes Spiel erwartet. Momentan würde ich sagen, Dallas mit mehr. Dallas ist irgendwie doch wieder in der Spur, auch wenn das jetzt, natürlich sollte man jetzt aus einem Spiel nicht zu viel Schlüssel da ableiten, aber die Cowboys haben doch ein relativ komplettes Team.
Dann Green Bay gegen Minnesota. Aaron Rodgers ist mal wieder auf den Fuß getreten. Das hat wohl Auer getan. Green Bay trotzdem Favorit mit 6,5. Also diesmal wirklich, nicht sprichwörtlich.
Ja, ja, ich weiß. Sprichwörtlich sind ihm andere auf den Fuß getreten. Dafür hat er ja dann einen schönen Pulli gehabt. schwierig. Green Bay mit mehr als 6,5. Ich weiß auch nicht.
Minnesota wird gecancelt. So,
Minnesota wird hier eindeutig gecancelt.
Und dann Pittsburgh gegen Cleveland. Das ist Monday Night. Cleveland mit 3. Ja, Over under 12. Nein, 41.
Naja, gut. Wie viel?
41.
Da haben sie aber schon zwei Defense-Touchdowns mit einberechnet, oder? Ich meine, es könnte ja durchaus passieren, dass es hier mehr als einen Pick 6 gibt. Also. Das ist natürlich, man müsste wirklich mal das Over-Under nur für Offense-Punkte irgendwie ummodeln. Wäre natürlich ein bisschen langweilig, aber wenn ich nach den letzten Auftritten gehe, auf jeden Fall ein Spiel, was man sich nicht anschauen muss. Ich entscheide mich für die Browns.
Na dann.
Ja, naja. Aber auch wirklich, da fällt es schwer. Irgendeinen zu favorisieren. Könnte alles sein. Ne? Könnte auch ein Team mit 20 gewinnen. Also ist vollkommen unwägbar.
Gut, dann war es das von den NFL-Sofa-Quarterbacks für diese Woche, für dieses Jahr. Noch nicht für diese Saison.
Das, hoffentlich nicht.
Nee, auch wenn sich das vielleicht manche Fans wie die der Giants oder so wünschen würden, aber wir haben noch, das heben wir uns für nächste Woche auf, Diskussion oder für die Woche drauf, den Monday. Es gibt ja anscheinend Gerüchte, dass man Joe Judge behalten will und
nun. Es ist immer eine gute Idee, Nicola, einen neuen GM zu verpflichten und alle anderen dazulassen. Das ist wirklich der Weg zum Erfolg.
Die New York Lame Ducks dann, aber ja. Gut, das
I don't judge it. Naja,
gut. Apropos Lame Duck und New York, es gibt dann auch die Sofa Quarterbacks College Football, dann mit Salmita am Start. Der freut sich ja ganz besonders über seine Teams, wie wir immer wieder per WhatsApp erfahren. Ich dachte, mit der College-Saison Texas wäre es vorbei, aber nein, die Giants, da leidet er leider auch mit. Nun, dann das also und dann machen wir den Laden dicht und dann schmeißen wir den Schlüssel weg und holen ihn dann nächstes Jahr wieder raus. Und dann danke liebe Zuhörer, danke Jan, danke, das war's eigentlich. Danke an die NFL, dass sie uns immer so unterhaltsame Spiele bringt und solche Themen erlaubt wie am heutigen Tage. Ich habe selten so geschmunzelt wie heute Abend bei der Aufnahme. Wie gesagt, morgen die Sofa Quarterbacks, College Football, keine Big Show und für die, die es vielleicht nicht wissen, das müssen wir noch sagen, Silvesterabend, die Halbfinals im College Football auf der Zone oder im ESPN Player, wenn sie sonst nichts vorhaben, das können sie sich auf jeden Fall geben, bevor der NFL-Spieltag kommt. Wenn sie dazu Informationen wollen, wie gesagt, die Sofa Quarterbacks College Football, das soll es jetzt gewesen sein. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu
auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team, and we'll see what happens.